Was aktuell passiert, ist, dass Strukturen abgebaut werden, die teilweise über Jahrzehnte Stück für Stück aufgebaut wurden. Das ist extrem aufwendig, die großen Streichungen im öffentlichen Bereich zu füllen.
Die NGO-Debatte. Ein Podcast von Viktoria Strachwitz und Michael Seberich.
Heute geht's ums Geld, also um das Thema, das alle aufregt, aber erstaunlich wenige wirklich verstehen. Wie finanziert sich die Zivilgesellschaft? Wie immer mit dabei, Michael Seberich.
Und du, Viktoria Strachwitz, die endlich wissen will, wie viel Geld NGOs tatsächlich vom Staat bekommen. Und wer sich vielleicht ein bisschen zu bequem eingerichtet hat mit all diesem Geld.
Genau deshalb haben wir jemand eingeladen, der weiß, wo das Geld herkommt, wo es hängen bleibt und wo es in Zukunft herkommen soll. Larissa Probst, Geschäftsführerin des Deutschen Fundraising-Verbands. Larissa, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Larissa, vielleicht kannst du uns am Anfang nochmal erklären, was ist eigentlich Fundraising und was hat das eigentlich mit Zivilgesellschaft zu tun?
Viele nennen das einfach Spenden sammeln. Das ist aber sozusagen nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Aber das ist das, was man irgendwie im privaten Raum, glaube ich, mitbekommt. Und da geht es wirklich darum, dass Menschen sich einfach finanziell committen und sagen, hey, hier ein Hunderter habe ich übrig und den gebe ich für meine Lieblingsorganisation nebenan oder für eine Organisation, die meinetwegen in einem ganz anderen Land Projekte unterstützt.
Jetzt habe ich da mal eine Grundfrage. Wie groß ist das gesamte Finanzvolumen der deutschen Zivilgesellschaft? Sprechen wir hier von Milliarden oder von vielen Milliarden? Wie groß ist das oder weißt du das?
Also ich wüsste es gerne en Detail, aber die ganze Zivilgesellschaftsforschung ist so ein bisschen unterbelichtet und unterfinanziert. Also da wäre auch noch ein großes Potenzial für zusätzliches Fundraising und Fördermittel. Aber es gibt einige Schätzungen und es sind schon viele Milliarden. Aber man muss sich auch vorstellen, das ist ja auch unfassbar viel, was geleistet wird. Und da kann man eigentlich nicht genug Ressourcen rein investieren.
Woher kommt denn jetzt eigentlich das Geld, ohne dass wir jetzt gleich eine Excel-Tabelle eröffnen?
Ja, ich bin kein Fan von Excel-Tabellen, sondern ich bin wirklich ein absoluter Fan davon, auch Zusammenhänge zu verstehen und auch so ein bisschen die Relationen vielleicht zu verstehen, weil da auch viele Missverständnisse entstehen. Also es gibt einen sehr großen Bereich von staatlicher Unterstützung und staatlicher sogenannter Regelfinanzierung. Da sind ganz viele Organisationen dabei, die halbstaatliche Aufgaben übernehmen. Das ist total relevant. Das bedeutet eigentlich, dass der Staat auch Aufgaben ausgelagert hat an Organisationen oder Akteurinnen, die einfach mehr Ahnung von dem haben, was sie dort tun und viel bessere Zugänge haben. Das ist ein Teilbereich und da haben wir eine Schätzung zwischen 110 und 140 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn man das mit anderen Summen vergleicht, ist es eigentlich für die Herausforderungen, denen wir da begegnen, eher klein, würde ich sagen. Und dann gibt es sogenannte nichtstaatliche Mittel. Also das ist alles aus dem privaten Bereich. Und da haben wir aktuell Zahlen von 12,5 Milliarden pro Jahr. Das ist so ein Jahresvolumen von Privatspenden. Und dann haben wir auch noch sowas wie Unternehmensspenden, die wir mit adressieren können. Das ist so um die 1,5 Milliarden. Wir haben auch noch sowas wie Glücksspiel, also Lotterien. Die sind in Deutschland nicht so umfangreich. Da gibt es andere Länder, da ist es deutlich ausgeprägter. Das sind um die 3 Milliarden. Und wir haben ein geschätztes Fördervolumen von privaten Stiftungen von 3 bis 5 Milliarden. Aber da bist du mehr im Thema drin. Und unterschiedliche private Förderfonds auch nochmal 1 Million. Also jetzt bräuchten wir vielleicht doch vielleicht so eine Mindmap und nicht eine Excel-Tabelle, kann ich euch gerne mal aufmalen. Und all das im Vergleich zu anderen Ländern ist tatsächlich relativ niedrig. Ja, also wenn man das mit den USA vergleicht, was da für Summen im Spiel sind, dann ist das, ja, ist es absolut ausbaufähig. Ja.
Quellen dann zu den Zahlen sicherlich in unseren Shownotes. Aber Viktoria, du warst schon auf dem Sprung.
Ja, mich interessiert es, warum ist das in anderen Ländern mehr? Warum ist das in Deutschland so gering?
Also positiv gesprochen für Deutschland. Wir haben einen sehr ausgeprägten Sozialstaat im Vergleich zu den USA. Und wenn wir Befragungen haben, zum Beispiel wenn es um private Spenden geht, dann haben wir auch immer die Frage mit drin, wo man ankreuzen kann, da ist der Staat für zuständig. Und da sehen wir natürlich eine große Zustimmung, dass halt viele Menschen in Deutschland der Meinung sind, zum Beispiel für Bildung, für Gesundheit, und das sind Bereiche, in denen ich mich sehr engagiere, da ist der Staat für zuständig. Und das kann man natürlich sehr differenziert sehen, weil ja, dafür ist der Staat zuständig, aber es gibt natürlich ganz viele Bereiche, insbesondere im Bereich Bildung und Gesundheit, wo es total erforderlich ist, dass man da mit unabhängigen finanziellen Mitteln und unabhängigen Projekten unterstützt und die Bildungslandschaft oder auch das Gesundheitswesen auch mehr anders beeinflussen kann, als es der Staat zum Beispiel tun würde.
Aber wir haben ja diese Zahl, dass es 600.000 zivilgesellschaftliche oder gemeinnützige Organisationen in Deutschland gibt. Und jetzt geht man mal davon aus, die Zahl ist ja so ungefähr, dass 38% von denen in irgendeiner Form auch irgendwie Geld von der öffentlichen Hand bekommen. Da muss man sich schon klar machen, dass über 250.000 Organisationen eben Geld bekommen von der öffentlichen Hand, aber viele, viele andere Organisationen auch überhaupt gar kein Geld von der öffentlichen Hand bekommen. Ne? Und da ist sicherlich nochmal das Interessante, dass vor allem viele der kleinen Organisationen kaum Geld von der öffentlichen Hand bekommen.
Jetzt habe ich dann aber die Frage zur Unabhängigkeit als Journalistin. Die Presse, die wird gern so die vierte Gewalt genannt im Staat. Und viele sagen, die Zivilgesellschaft sei die fünfte. Ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt, wie viel Geld sollte die Zivilgesellschaft denn dann vom Staat bekommen, wenn sie ihm eigentlich gerade auf die Finger schauen soll?
Also es sind ja nicht alle Teile der Zivilgesellschaft, die dem Staat auf die Finger schauen, sondern das ist eher der allerkleinste Teil. Das sind nämlich Organisationen, die sich dem verschrieben haben, dass sie sogenannte Watchdog und Advocacy Arbeit machen, also insbesondere Missionen haben, die wirklich darauf hinaus laufen, dass zum Beispiel Menschenrechte unterstützt werden, Menschenrechtsverletzungen durch den Staat zum Beispiel aufgedeckt werden. Und das ist dann natürlich klar. Und das machen die Organisationen aber selber auch natürlich auch richtig. Die nehmen dann halt einfach gar keinen Geld vom Staat, um ihre Unabhängigkeit auch zu sichern und auch nach außen hin kommunizieren zu können und auch nach innen sicherzustellen. Dann gibt es so Mischformen, die Teile von politischen Entscheidungen mit beeinflussen sollen. Da kommt es dann so ein bisschen drauf an, ob man wirklich abhängig ist von staatlicher Förderung. Und da ist zum Beispiel die Initiative Transparente Zivilgesellschaft, setzt sich da immer dafür ein, dass immer sehr klar dargestellt wird, sehr transparent aufgeschlüsselt wird, von welchen Finanzierungsquellen man die Arbeit sozusagen speist, sodass auch sehr schnell sozusagen Abhängigkeiten sichtbar werden. Und da geht man eigentlich so davon aus, dass ab 10% eines Jahresbudgets geht man dann davon aus, egal welche Finanzierung es jetzt ist, ob es eine staatliche Förderquelle ist oder ein Großspender, eine Großspenderin, dass dann Einfluss genommen werden kann. Und das versuchen die Organisationen dann entsprechend natürlich gering zu halten und entsprechend dann diese Bereiche auch sehr unabhängig zu lassen.
Jetzt hast du ja auch eine Geschichte im Menschenrechtsbereich mit Amnesty International. Und soweit ich mich erinnere, ist Amnesty ja auch eine Organisation, die keine staatlichen Gelder nimmt. Und schafft das dann die Unabhängigkeit, die man eigentlich haben möchte? So einfach so Erfahrungshintergrund?
Absolut. Also ich war 6 Jahre im Vorstand und ich habe nie irgendeine Abhängigkeit vom Staat oder auch von Großspenderinnen oder sowas erlebt. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen subjektiv, wie unabhängig man sich fühlt oder so. Aber ich habe zum Beispiel mit sehr vielen Akteuren auch so aus der Gründungszeit gesprochen zur Vorbereitung auf das 50. Jubiläum. Und die haben mir zum Beispiel gesagt, dass das der absolute Garant war, um dann zum Beispiel auch einfach bei Genscher im Büro aufzuschlagen. Ja, diejenigen, die Genscher noch kennen, das ist ein ehemaliger Außenminister gewesen. Und solche Geschichten natürlich zu haben, dass man wirklich mit politischen Akteuren auf Augenhöhe reden kann, ohne dass man sich auch den Vorwurf gefallen lassen muss oder dann auch Druck bekommen muss, okay, dann wird halt die Förderung Demokratie leben oder sonst irgendwas gestrichen bei euch oder einfach nur eine Andeutung. Man muss es ja gar nicht wirklich aussprechen, die Drohung, sondern wir erleben das auch oft, dass es sozusagen vorauseilender Gehorsam ist, da besonders sanft auch mit Menschen aus der Verwaltung auch umzugehen. Das sollte natürlich nicht sein und das ist zum Beispiel bei Amnesty überhaupt nicht so.
Jetzt ist man ja gemein, wenn man gemeinnützig ist, dann ist man ja steuerlich freigestellt. Ist das dann eigentlich Subvention?
Also das eine ist, man ist nicht überall freigestellt, sondern das ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit. Da hat man drei unterschiedliche Sphären. Die Steuererklärung, die ganzen Berechnungen sind auch anspruchsvoll. Da braucht man auf jeden Fall Unterstützung von einem Profi, einer Profi-Steuerberaterin. Und das ist keine Subvention, sondern da geht es darum, dass wenn man zum Beispiel sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hat, und das haben auch viele Organisationen, das bedeutet zum Beispiel, dass man Dinge verkauft. Ja, wenn ich euch jetzt zum Beispiel ein super schickes T-Shirt, ein Pulli mit sozusagen einem Slogan drauf für die Menschenrechte verkaufe, dann ist das sogenannter wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und dann läuft es wie in jedem anderen Unternehmen auch. Dann habe ich aber einen sogenannten Zweckbetrieb oder den ideellen Bereich, wo dann Dinge erledigt werden, die einfach mit dem normalen Wirtschaftssystem und mit der normalen Besteuerung einfach auch gar nichts zu tun haben. Und dann wäre es auch einfach absurd, wenn da sozusagen auch die ganzen normalen Steuergesetzgebungen dann greifen würde. Wenn man das sieht, dann versteht man das auch ganz genau.
Mhm. Genau, aber das ist ja das Wichtige, nochmal deutlich zu machen, das ist halt viel komplexer, als es sich von außen häufig darstellt. Und viele gemeinnützige Organisationen zahlen tatsächlich eben für bestimmte Dinge, die sie tun, auch am Ende Steuern. Und für manche zahlen sie keine Steuern. Und das ist ja dann am Ende auch, würde ich sagen, im Gesetz auch gut erklärt, warum das gemeinnützig ist.
Ja, in der Debatte wird ja aktuell irgendwie auch viel so in einen Topf geschmissen. Da kann man schon mal so ein bisschen differenzieren. Das nächste, was wieder so zusammengeschmissen wird, ist, diese ganzen Organisationen bekommen ja auf unterschiedliche Art und Weise ihr Geld. Die bekommen die Spenden, die bekommen Zuschüsse, die bekommen Förderprogramme, Aufträge. Kannst du vielleicht mal sauber trennen für uns, was ist denn ein Vertrag, was ist eine Subvention, warum ist diese Unterscheidung so wichtig?
Ja, also vielleicht das beste Beispiel, was man so greifen kann, ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Spenden und Sponsoring zum Beispiel, das ist eigentlich immer so der Klassiker. Und bei Sponsoring ist es ganz klar so, dass es einen Vertrag gibt, zum Beispiel zwischen einem Unternehmen und einer Organisation, die unterstützt werden soll und dafür erwartet das Unternehmen aber eine sogenannte Gegenleistung. Das ist dann zum Beispiel, dass da ein schickes Plakat dran hängt, solche Dinge. Oder auch auf der Homepage ist dann das Logo abgebildet und wenn man auf dieses Logo klickt, gelangt man direkt auf die Internetseite dieses Unternehmens und das wird vorher vertraglich runtergeschrieben und dann ist das auch ein ganz klassischer wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Es hört sich ein bisschen kompliziert an, aber eigentlich ist es wie ein normales Unternehmen in der Organisation drin. Wenn es eine Spende ist, dann gibt es dazu keine Gegenleistung, sondern es gibt eine Spende, meinetwegen hoffentlich 20.000 Euro von einem Unternehmen und dann kann das auch einfach, dann gibt es keine Gegenleistung. Da kann auch nicht verlangt werden, dass dann da irgendwo ein Logo ist, wo man draufklickt und dann kommt man auf die Internetseite, sondern das ist wirklich dann altruistisch. Hier sind die 20.000 Euro und macht damit, was am nötigsten ist.
Was ist denn, wenn der Staat das Geld gibt? Gibt er auch einfach so Zuschüsse und sagt, macht damit, was ihr wollt?
Nein, auf gar keinen Fall. Das sind in aller Regel sehr aufwendige Prozesse. Das sind sehr aufwendige Anträge und Dokumentationen, die man im Vorhinein einreichen muss. Und es muss auch in aller Regel ein sogenannter Eigenanteil nachgewiesen werden. neben allen rechtlichen und governance-mäßigen Regelungen und Dokumenten, die man einreichen muss, geht es da dann darum, dass man auch selber mit in die Finanzierung reingehen muss. Das sind teilweise so um die 10-20%, kommt ganz drauf an. Und das ist zum Beispiel erheblich schwierig, ja. Und wenn man das dann mal vergleicht, zum Beispiel mit so einem Auftrag an ein Unternehmen, was eine Autobahn bauen soll, ja. Und wenn man da sagen würde, na ja, aber 10-20% Eigenanteil sollt ihr einbringen, würde sich kein Unternehmen drauf bewerben, diese verdammte Autobahn zu bauen. Ja, also das ist einfach auch nochmal so zum Vergleich, was dann auch staatliche Finanzierung angeht. Und das sind dann nicht weniger komplexe Dinge als eine Autobahn zu bauen, sondern teilweise sowas wie absolut komplexe soziale Herausforderungen, die wir haben, wo der Staat kaum Lösungen für findet, wo aber andere Organisationen einfach schon Lösungen auch aus anderen Ländern oder anderen Zusammenhängen abgeguckt haben und diese umsetzen können. Und eigentlich müsste man da sagen, da braucht es eigentlich eine 20-jährige Finanzierung oder womöglich eine Finanzierung über Generationen hinweg, wenn man wirklich da in Jugendarbeit reingeht oder sonst irgendwas, so wie man das zum Beispiel im Bereich Naturschutz zum Beispiel macht. Ja, da gibt es ganz klare Projekte, wenn der Luchs zum Beispiel erst in der dritten Generation nachweislich wieder irgendwo angesiedelt ist, dann gehen die Projekte auch bis zu dieser dritten Generation, weil Wissenschaftlerinnen sich getroffen haben, die das gesagt haben und auf der Grundlage dann solche Projektentscheidungen und Finanzierungsentscheidungen getroffen werden. Wenn man das jetzt auf den Menschen überträgt und man sagt, in der dritten Generation ist zum Beispiel Friedensarbeit gelungen. Ja, also ich will die Projekte sehen und die Finanzierung. Genau, aber so müsste man in der Theorie logisch daran gehen, um wirklich Impact zu haben.
Da nur der kleine Funfact aus der Arbeit im Naturschutzbereich, dass wenn man den Stör in die Oder holt, der Stör eben 120 Jahre ist und der wird erst nach 40 bis 50 Jahren fruchtbar. Das heißt, man muss einfach auf eine sehr langfristige Perspektive haben bei manchen dieser Themen. Ne? Und von daher ist das schon mal spannend. Aber das andere, was ja, glaube ich, nochmal deutlich wird, Larissa, ist, das ist alles am Ende viel komplexer, als das nach außen hin dann wirkt. Und das ist teilweise auch, glaube ich, das sehen wir ja auch hier in dem Podcast, unglaublich kompliziert, das überhaupt zu kommunizieren, was für Regeln da alles dahinter stecken. Ne?
Ja, also und da sehe ich natürlich immer auch so einen Balanceakt. Das eine ist, jeder soll sich eigentlich engagieren können und jeder soll eigentlich spenden können und sich eigentlich nicht darüber wahnsinnige Gedanken machen müssen, wie komplex das jetzt alles ist, sondern dafür haben wir ja professionelle Organisationen und auch Unterstützungsakteurinnen wie darauf spezialisierte Steuerberaterinnen etc., die das dann schon machen. Und da ist wirklich mein Plädoyer, vertraut den Organisationen nicht blind, ja, aber versucht so ein paar Checks einfach mit reinzunehmen. Guckt auf die Homepages, guckt, ob die Organisationen sich der Initiative Transparente Zivilgesellschaft zum Beispiel angeschlossen haben und ihre Zahlen präsentieren. Und die allermeisten, die vernünftiges Fundraising machen, die haben absolutes Eigeninteresse daran, sehr transparent zu sein. Und sie ziehen komplett blank. Ja, und auch im Vergleich zu wirtschaftlichen Akteuren, ja, da gibt's eine Bilanzierungspflicht, aber das ist auch ein Bruchteil der Transparenz, nur im Vergleich zu den Jahresberichten von Organisationen, die publik machen, die auch auf Mitgliederversammlungen hart debattieren und sich Vorstände auseinandernehmen lassen müssen von teilweise absoluten Laien, die Zahlen noch nicht mal richtig verstehen und falsch interpretieren, da ist es alles immer gleichzeitig auch so ein Seminar von Debattenkultur, von Demokratie, da macht man gleichzeitig noch Finanzbildung mit, also alle Finanzvorständinnen, die engagiert sind, vor denen ziehe ich einfach unfassbar den Hut.
Dazu kommt ja, dass der Staat auch noch seine Möglichkeiten hat, oder? Das kriegt ja nicht jeder einfach so die Gemeinnützigkeit, oder? Also da schaut ja das Finanzamt und wer auch immer auch nochmal alles drauf, oder? Wie ist das?
Absolut. Also um die Gemeinnützigkeit zu bekommen, die Anerkennung, das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Dafür gibt es eine Abgabenordnung. Man muss entsprechend die Satzung haben, also die Dokumente alle liefern. Da muss man relativ lange warten, eventuell nochmal Fragen beantworten. Und auch da, wenn jemand einen Verein zum Beispiel gründen möchte und muss diese ganzen Hürden erstmal nehmen, das ist auch eigentlich erstmal eine Zumutung. Ja, wenn man irgendwie auch weiß, dass in aller Regel bei Krisen und Katastrophen die Organisationen der Zivilgesellschaft oder andere Initiativen die allerersten sind, die wirklich auch unkompliziert helfen und dann man eigentlich diesen Strukturen und Initiativen auferlegt, teilweise deutlich mehr zu dokumentieren und auch schon im Vorhinein zu machen, als auch nicht gemeinnützige Akteure, sind es auch immer unterschiedliche Maßstäbe. Aber da ist es wichtig, dann hat man die Gemeinnützigkeit und dann wird die regelmäßig überprüft. Und das findet auch sehr detailliert statt.
Ich bin wieder zurück bei den Vorwürfen.
Her damit.
Ich arbeite die einfach jetzt mal ab.
Her damit.
Wenn man die ganze Zeit darauf angewiesen ist, Geld zu bekommen von irgendjemand, um seine Projekte durchziehen zu können, verliert man dann wieder, bin ich wieder bei der Unabhängigkeit, verliert man die dann? Fängt man dann als Organisation irgendwann an, seine Kommunikation, seine Projekte darauf auszurichten, woher die Kohle kommt?
Nee, weil das funktioniert nicht langfristig. Also es kann natürlich sein, dass weniger professionelle Akteurinnen das mal probieren oder sich dahin gelenkt fühlen. Aber dadurch, dass Fundraising-Erfolg eigentlich dadurch kommt, dass man eine sehr gute Beziehung hat zu denjenigen, die einem Geld geben, die einen unterstützen und den Projekten, die man umsetzt und darüber kommuniziert, ist es relativ sinnfrei, sich nur sozusagen auf die Spenderin und das, was die wollen, sozusagen zu konzentrieren, weil das meist diametral entgegengesetzt ist von der Zielgruppe, die man unterstützt, was die Privilegien angeht, etc. Also das ist meist sehr weit auseinander, bedeutet die Spenderinnenkommunikation und auch die Kommunikation mit den Projektpartnern oder auch den Zielgruppen, die man unterstützt, vor Ort oder unterschiedliche Bereiche, die sind extrem gut aufeinander abgestimmt, aber sie sind sehr unterschiedlich, weil die Zielgruppen und auch die Mechanismen ganz unterschiedlich funktionieren. Das eine ist die sogenannte Gebelogik, auch von der Psychologie her, und das andere ist halt einfach total sachlich. Ja, also da geht es um Impact, da geht es darum, auch einfach die Projekte durchzuziehen und zu evaluieren, ob es funktioniert hat oder nicht.
Das bleibt da natürlich irgendwie immer noch die Frage, wenn man sich jetzt die gesamte Debatte im Moment anhört und wenn man sich die Kritik an der Zivilgesellschaft anhört, die es von verschiedensten Akteuren und vor allem aus der Politik gibt, dann ist ja schon immer noch mal die Frage, haben sich denn dann einige Organisationen vielleicht doch zu bequem eingerichtet mit öffentlichem Geld oder gibt es da eigentlich, oder ist das eine Frage der Mischung oder der guten Checks and Balances?
Absolut. Also ich bin mir ziemlich sicher und auch da muss man, glaube ich, das so ein bisschen in Relation auch zu anderen Bereichen sehen, also zur Privatwirtschaft oder auch zu unterschiedlichen Dynamiken in der Verwaltung. Also ich würde nie sagen, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft alle perfekt sind. Das ist nicht möglich, ja, weil mit Perfektionismus kommen wir ja nicht voran. Aber in aller Wahrscheinlichkeit haben die sich das nicht bequem gemacht, weil es überhaupt gar nicht bequem ist, einen Antrag zu stellen, um öffentliche Fördergelder zu bekommen. Oder jeder, der vielleicht mal einen EU-Antrag auch abgerechnet hat, weiß, dass es extrem unbequem ist. Und es gibt auch noch solche Situationen, dass man zum Beispiel die definitive Zusage zu einem mehrjährigen, sehr umfangreichen, millionenschweren Projekt bekommen hat, EU-Projekt zum Beispiel, und dann gibt es aber ein Jahr lang kein Geld. Ja, also kann man ein Jahr lang alles vorfinanzieren. Und auch das, wenn man das vergleichen würde mit der Privatwirtschaft, man kriegt sozusagen einen Auftrag oder eine Zusage und dann, naja, aber das Geld kriegt ihr erst in einem Jahr. Eure 8 Mitarbeiterinnen könnt ihr halt einfach alle erstmal vorfinanzieren und so weiter. Und dann auch noch mit dem Punkt, dass es extrem schwierig ist und umstritten ist, Rücklagen zu bilden. Das ist auch ein Punkt, das ist jetzt auch eher ein bisschen komplizierter, eher vielleicht so ein bisschen Finanz-Education hier, aber sogenannte Rücklagen zu bilden bedeutet also, dass wenn man in einigen Jahren weniger ausgegeben hat, als man eingenommen hat, jetzt einfach total vereinfacht und dann sagt, okay, das stellen wir zurück oder das legen wir zurück als Reserven für Investitionen in den nächsten Jahren oder es ziehen sich Projekte über mehrere Jahre und man kann dann zum Beispiel bis zum 31.12. einige Gelder nicht ausgeben und es ist dann wichtig, das ins nächste Jahr mit rüberzunehmen. Und auch da muss man sich rechtfertigen, teilweise bis auf den letzten Cent. Und das ist alles andere als bequem. Also wer sich da bequem macht, den möchte ich gern kennenlernen und die Erfahrungswerte teilen, wie man das in stückweise bequem mehr machen kann.
Dabei werden gerade die Rücklagen jetzt wahrscheinlich, die werden jetzt viele brauchen, oder? Also die Haushaltslöcher sind enorm, es wird Kürzungen geben, Programme werden gestrichen. Was passiert, wenn die staatlichen Förderungen jetzt runtergefahren werden müssen wegen der Haushaltslöcher? Also kann der Spendenmarkt das auffangen? Können Stiftungen das auffangen? Die Wirtschaft, da geht es auch so.
Ja, also in der Theorie könnten private Akteurinnen, private Vermögende, privilegierte Menschen, das auffangen. Aber das wird aktuell nicht gemacht, weil es da eine große Zurückhaltung gibt und absolut nicht die Kultur des Gebens, wie wir sie in anderen Ländern kennen. Da auch, das ist leider kein Fun Fact, sondern ein super Sad Fact. Wir sind im World Giving Report sind wir die Nummer 2 von unten, was Engagement und private Spenden angeht und andere Unterstützungsmöglichkeiten. Also bedeutet es, alle anderen Länder, die dort aufgeführt werden, unter anderem Nigeria, Sri Lanka etc., sind weitaus spendenfreudiger und engagierter im privaten Umfeld, aber auch im Bereich der Zivilgesellschaft, im Vergleich zu den Möglichkeiten, also auch immer im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt etc., sind wir wirklich sehr, sehr unterentwickelt, nenne ich es jetzt mal. Und was die aktuellen Statistiken angeht, ist es extrem herausfordernd, tatsächlich die großen Streichungen im öffentlichen Bereich zu füllen. Und das, was aktuell passiert, ist, dass Strukturen abgebaut werden, die teilweise über Jahrzehnte Stück für Stück mit sehr viel Engagement aufgebaut wurden. Die werden eigentlich zerstört und alle kennen das. Aufbauen ist immer deutlich langwieriger, anstrengender als kaputt machen. Und es werden Leute entlassen, sowohl im Ausland bei Implementing-Partnern, also vor Ort Kräften, wie auch hier in Deutschland, werden absolut Mitarbeiterinnen entlassen etc. Und es wird aber auch jetzt stärker geguckt von den Organisationen, wie andere finanzielle Ressourcen gewonnen werden können. Also viele Organisationen, die noch relativ zurückhaltend waren mit Fundraising im privaten Bereich, fangen an, sich aufzustellen, Stück für Stück dort Unterstützung zu gewinnen. Aber das ist extrem aufwendig. Aber es ist total notwendig. Das erkennen jetzt auch sehr, sehr viele, die bisher sehr stark auf staatliche Fördermittel gesetzt haben.
Larissa, was bei mir jetzt gerade noch nachhängt, ist bei diesem World Giving Index, wer ist denn da dann das Spitzenland und wer ist denn noch hinter Deutschland?
Also hinter uns sowohl bei dem prozentualen Anteil der Menschen, die spenden, ist Japan hinter uns. Und auch von dem Item sozusagen, wie viel Prozent des eigenen Einkommens gespendet wird, da ist Deutschland auf Platz zwei von unten und noch unter uns ist Japan. Und dann kommen wir zu dem Positivbeispiel. Und wie gesagt, da geht es immer um die Relation, ja, aber das ist unfassbar viel höher prozentual. Das ist Nigeria, sowohl bei dem prozentualen Anteil der Menschen, die spenden, ja, die sind bei 89%. Wir sind immer so um die 50, je nachdem, welche Statistik man sozusagen, welche Methodik man anwendet, aber um die 50 kann man eigentlich sagen. Und dann wie viel Prozent des Einkommens gespendet wird, da ist Nigeria bei 2, also eigentlich bei fast 3% und wir sind bei 0,4 und Japan ist bei 0,16.
Wow.
Das sind so die Zahlen.
Ganz kurz, also nur 50% der Menschen spenden jedes Jahr quasi in Deutschland.
Mhm.
Okay.
Genau, das kommt in die Shownotes, auf jeden Fall. Wie entscheidet sich denn dann, wer überlebt, wenn die Ressourcen immer knapper werden? Sind das dann Strukturen? Ist das Professionalisierung? Ich stelle mir das am Ende eigentlich so vor wie bei einem Wirtschaftsunternehmen, ja. Also, weil es ja auch eine Frage ist, wann bin ich profitabel, wann bin ich nicht profitabel, wann kann ich weitermachen, wann kann ich nicht weitermachen. Ist vielleicht anders bei einer gemeinnützigen Organisation, die vor allem mit Ehrenamtlichen arbeitet, die dann teilweise auf andere Strukturen zurückgreifen kann.
Ja, absolut. Also, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Organisationen, die sehr lokal organisiert sind, die total verankert sind in den Communities vor Ort, die nahezu 100% ehrenamtlich organisiert sind, vielleicht hier und da mal punktuell Unterstützung bekommen für ein Projekt oder sowas, die gab es schon immer und die wird es auch weiter geben. Teilweise haben sie eine rechtliche Struktur und teilweise ja auch nicht, ja, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass sie eine rechtliche Struktur haben, eine Vereinsstruktur zum Beispiel. Das wird auf jeden Fall weiterhin existieren und das erneuert sich ja auch, Gott sei Dank, immer wieder. Auch bei allen Unkenrufen, dass ja die neue Generation sozusagen, die Jüngeren, sich alle nicht engagieren. Das stimmt einfach so überhaupt nicht. Die engagieren sich einfach nur anders, aber auch sehr lokal. Und dann gibt es den Bereich des Mittelfeldes, nenne ich es jetzt mal. Das wäre wahrscheinlich im Wirtschaftsjargon wären das die kleinen und mittelständischen Unternehmen, also die sogenannten KMUs. Da sehen wir, dass sich Organisationen zusammentun, also Fusionen, Bündnisse entstehen, um Ressourcen gemeinschaftlich zu nutzen, um auch gemeinschaftlich zu fundraisen zum Beispiel. Da werden diejenigen, die sich besonders gut koordinieren und solidarisieren können, die werden auch weiterhin bestehen und auch einfach sehr erfolgreich sein. Wahrscheinlich noch deutlich erfolgreicher, als sie es dann alleine und nebeneinander hergemacht haben. Da ist manchmal Druck ja auch gar nicht so schlecht für auch Innovation und gemeinsames Arbeiten. Und dann natürlich die großen, sehr professionalisierten Organisationen, die werden auch weiterhin sehr erfolgreiches Fundraising machen. Das sehen wir auch schon in den letzten Jahren, dass die großen Organisationen sich immer weiterentwickeln und auch einfach eine sehr gute Beziehungskultur haben zu ihrer Unterstützerschaft und es da auch hoffentlich schaffen. Das ist eher nochmal so ein Punkt, wo man ein kleines Fragezeichen dran machen muss und dieses dann auch schaffen, sozusagen die neue Generation der Spenderin und der Unterstützerin dann auch zu involvieren. Und da ist auch immer total wichtig, prozentual sind die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, auch extrem loyale Spenderinnen. Ja, natürlich auch, weil sie das Innenleben der Organisation kennen, lieben und hassen teilweise. Die kennen die Stärken und Schwächen der Organisation und investieren dann natürlich in die eigenen Strukturen auch.
Mhm. Ihr habt jetzt gerade Denkanstöße zur Zukunft der NGO-Finanzierung veröffentlicht. Was empfiehlst du Organisationen, die jetzt unter Druck stehen? Was können die tun?
Also der Punkt Community Fundraising ist aus meiner Sicht eines der allerwichtigsten, was man auch selber in der Hand hat. Ja, es gibt auch paar Dinge, wo es darum geht, sehr langfristig Veränderungen herbeizuführen oder auch rechtliche Dinge voranzubringen. Aber das, was man eigentlich relativ schnell eigenverantwortlich machen kann, ist, sich zusammenzuschließen mit anderen und dann ganz neue Arten von Kommunikation auch gemeinsam zu finden und auch ganz neue Zielgruppen anzusprechen, die außerhalb der eigenen Kommunikationsbubble sind. Und das bedeutet einerseits, sich mit anderen Organisationen und Playern zusammenzutun, und das andere ist aber auch, die aktuelle bestehende Unterstützerinnenschaft nochmal anders anzusprechen und die auch zu motivieren, für die eigene Organisation zu fundraisen, weil dann ist es eigentlich so, man wirft sozusagen, das kann man bildlich vielleicht so machen, man wirft einen Stein sozusagen in den See rein, das ist sozusagen eine Unterstützerin, und dann drumrum die Leute zu motivieren, die eigene Organisation überhaupt niemals erreichen würde, aber meinetwegen durch eine Geburtstagsspende oder jetzt an Weihnachten schenkt mir keinen Blödsinn, sondern spendet für meine Lieblingsorganisation. Und dann erreicht man auch Menschen, die vielleicht noch nie in ihrem Leben gespendet haben. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass wir wirklich neue Menschen finden, die Vertrauen bekommen. Im Prinzip, weil andere Unterstützerinnen für die Organisation auch bürgen. Ja, dann haben wir dieses Vertrauensgap, haben wir dann relativ schnell geschlossen, weil, naja, wenn mein Enkel sich dafür engagiert, dann wird das schon eine ordentliche Organisation sein.
Spannend.
Jetzt kommt meine letzte Frage. Michael ist noch nicht ganz fertig mit dir, aber meine. Wo siehst du gerade die mutigsten Finanzierungsmodelle? Also wer macht's richtig gut? Hast du so ein Beispiel, was dir irgendwie in den Sinn kommt da?
Also ich nenne jetzt keine konkreten Organisationen, sondern eher Richtung Finanzierungsmix. Und da ist es wirklich so, dass der mutige Mix es, glaube ich, macht. Und zwar ein Mix, der total gut zu der Organisation passt. Bedeutet also, dass es total wichtig ist, zum Beispiel auch in den Bereich Nachlass und Erbschaften reinzugehen, weil wir haben nun mal die Situation, dass die aktuelle am stärksten spendende Generation sich mit dem Thema Tod beschäftigt und dem eigenen Nachlass, und das Thema zum Beispiel sehr mutig und ohne Tabus zu adressieren und eigentlich Menschen und auch den Familien eine Unterstützung zu geben, das Thema einfach mit deutlich mehr Leichtigkeit anzugeben und dann natürlich auch immer den sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu sehen, bedeutet also auch, dass man wirklich Services anbietet, die sich eigentlich so als Zusatzprodukte entwickelt haben, wo man vielleicht selber noch gar nicht so richtig erkannt hat, hey, das ist eigentlich ja was man verkaufen kann. Bisher geben wir das überall immer für weniger privilegierte Zielgruppen for free raus. Aber eigentlich ist es auch für Zielgruppen, die eigentlich finanzstark sind, eine total gute Idee, das auch einfach zu verkaufen und zu sagen, hey, gar kein Problem. Und das zu adressieren oder auch solche spannenden Modelle wie Pay as much as you can. Einfach auch zu sagen, wir haben hier folgende Angebote. Und dann sag doch einfach, was du dafür zahlen würdest. Weil das auch dann für die Kommunikation hin und zurück auch super spannend ist, um seine eigene Organisation und auch die eigenen Unterstützerinnen gut kennenzulernen.
Okay, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ewig drüber reden, aber ich komme jetzt einfach zu meiner Standardfrage am Ende. Wo bist denn du das erste Mal Zivilgesellschaft begegnet?
Ich bin aktiv geworden. Ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich das erste Mal begegnet bin, weil da war ich wahrscheinlich so klein, da kannte ich das Wort Zivilgesellschaft auf gar keinen Fall. Ich weiß aber, dass ich in der Grundschule mit meinem besten Freund Tobias einen Flyer von Greenpeace in der Hand hatte, und da ging es um Green Teams. Und wir sind viel durch den Wald gestrolcht und haben immer jetzt nicht Stichlinge gefangen. Wahrscheinlich, das war nicht so richtig Greenpeace-mäßig. Aber wir haben auch ganz viel den Wald sauber gemacht. Und dann haben wir mit anderen Freunden und Freundinnen ein sogenanntes Green Team gegründet. Ich war in der Grundschule, weil die Försterei und der Wald waren neben meiner Grundschule. Genau, das war mein erstes Engagement.
Ja, also, jetzt haben wir mal das erste Mal jemanden im Natur- und Umweltschutz. Wir hatten bisher immer Kirche. Ja. War tatsächlich so die erste Engagementschnittmenge. Von daher super, danke dir.
So, und jetzt wie gewohnt unsere drei Argumentationshilfen für den nächsten Küchentischstreit. Erstes Argument, wenn das hochkommt, NGOs leben nur von Steuergeld.
Falsch, aber rund ein Drittel kommt von der öffentlichen Hand. Der Rest sind Spenden, Beiträge, Stiftungen, Leistungsentgelte und von Larissa haben wir noch viele andere Formen der finanziellen Unterstützung gelernt.
Zweitens, Geld macht abhängig.
Ja, aber auch das haben wir heute gelernt, Vielfalt schützt. Wer einen Finanzierungsmix hat, wie Larissa das so schon nennt, der ist viel balancierter unterwegs.
Drittens, meine kleine Spende bringt nichts.
Die bringt auf jeden Fall was.
Doch, genau. Gerade kleine Organisationen leben fast vollständig von solchen Beiträgen. Erinnern wir uns noch an die große Zahl. Ne? Nur 39% der NGOs oder der gemeinnützigen Organisationen bekommen überhaupt Geld von der öffentlichen Hand. Danke an Larissa.
Ja, sehr gerne. Danke an
euch.
Das
war super.
Vielen Dank. Das war die Folge übers Geld. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie Engagement wirkt. Der Vorsitzende des Bayerischen Landesfeuerwehrverbands ist dann unser Gast.
Abonniert uns. Wir liefern die Fakten, damit ihr die Debatte einordnen könnt. Bis zum nächsten Mal.
Das war die NGO-Debatte. Eine Produktion der Mäzenata-Stiftung und Wider Sense. Redaktion und Konzept: Viktoria Strachwitz und Michael Seberich. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Schöpflin-Stiftung.